geht das so mit der Übertragung? Ist das, reicht das so? Wir haben am Anfang gesungen, Licht dieser Welt, du strahlst in unsere Dunkelheit, in unsere Nacht auf. Das ist wirklich wahr. Musste ich so denken an diese Worte, Jesus ist wirklich das Licht der Welt, die immer dunkler wird. Das muss man real sagen. Zum Teil im persönlichen Erleben, zum Teil einfach auch, das sieht man weltweit. Ich denke, was geht da ab? Ich habe meinem Sohn einen langen Brief geschrieben und habe ihm da versucht zu erklären, dass das, was heute geschieht, dass das eigentlich die Erfüllung dessen ist, was Jesus vorausgesagt hat. Und die Politiker dieser Welt wissen nicht, tatsächlich nicht, dass sie biblische Prophetie erfüllen. Alles, was heute geschieht, kann man, da steht das nicht im Detail, also am Montag wird das und das passieren um 9.30 Uhr, aber die Grundzüge, die Entwicklungen sind genau beschrieben, man kann sie erkennen und dieser Satz und dieses Buch, die Bibel hat doch recht, erweist sich wieder als wahr. Das kann man wirklich sagen. Und ich habe ihm geschrieben, ihm macht ja auch manches Sorge und hat Gedanken, sie haben jetzt zwei Kinder und ein drittes Kind kommt. Und da macht man sich schon Gedanken. Ich hab ihm geschrieben, ja, ich bin nicht, in dem Sinne ist es nicht Angst, die ich habe, aber doch mehr als Erstaunen, wie schnell die Dinge sich entwickeln, die Jesus vorausgesagt hat. Vor 3, 4, 5 Jahren war es das erste Mal, und ich weiß nicht mehr genau das Jahr, wo ich gedacht habe, Krieg ist mir neu, dass Krieg kommen könnte. Und in den letzten Wochen und Monaten habe ich so gedacht, wir sind kein Volk und wir sind keine Generation, die ein verbrieftes Recht auf Frieden hat. Da haben wir keinen Anspruch drauf. Ja, wir wollen ja viel. Die Gewerkschaften wollen und die Manager wollen und jeder will mehr. Wir wollen alle mehr haben. Wir wollen geistig mehr und sonst. Aber wir haben keinen Anspruch darauf. Die im Gazastreifen in den Tunneln sitzen, die Entführten, die haben sich das auch anders vorgestellt. Da sind junge Leute dabei. Das sind schon so Dinge. Na gut. Normalerweise am Anfang des Jahres nehme ich immer die Jahreslosung, aber diesmal ist es anders. Ich habe einen Text vor Augen, den ich lesen will, aus Johannes 1, ab Vers 1. Johannes 1, ab Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Jesus scheint in die Finsternis dieser Welt. Und die Finsternis dieser Welt, die Welt will sein Licht auslöschen, will es nicht. Die Welt, die Gemeinde will's. Kommt ja noch. Ab Vers 9 lese ich weiter. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Also wer Erleuchtung braucht, soll zu Jesus gehen. Bei ihm gibt's Erleuchtung. Alles andere sind Irrlichter, sage ich mal. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem menschlichen Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, vom Vater voller Wahrheit, Gnade und Wahrheit. Anfang 2024. Die Antwort ist einfach: am Anfang das Wort. Am Anfang das Wort Gottes. Keine Nachrichten und keine Tagesschau und Kommentare und Expertenmeinungen. Ganz schlicht am Anfang das Wort. Als Gott schuf die Erde, sprach er. Gott und das Wort. Am Anfang des Johannesevangeliums, Jesus und das Wort und sein Wort. Das ist der Anfang. Und das stand und steht mir so vor Augen für dieses Jahr. Er ist am Anfang und sein Wort. Eine meiner Töchter fragte mich: Papa, hast du dir für 2024 was vorgenommen? Ja, habe ich gesagt, im guten Wissen der begrabenen Vorsätze aus den vielen Jahren, nur eine Sache, und die drücke ich auch vorsichtig aus: dem Gebet mehr Raum zu geben. Weil eins ist mir klar: Pläne gibt's genug, Ideen gibt's genug. Aber die Umsetzung, wie geht das? Wie komme ich durch? Wie kommt man durch? Und ich merke, es braucht mehr von Jesus. Ich brauche mehr von Jesus. Beim Gebet fiel mir ein Spruch ein: Wer kann sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet? Das Gebet ist so kostbar und doch so angegriffen. Und es hat so eine große Bedeutung. Was wir brauchen, was ich brauche, tatsächlich, in dieser Zeit, persönlich und auch im Allgemeinen, ist Orientierung in einer Welt, die keine mehr hat. Jemand sagte mal, unsere Politiker und maßgeblichen Leute klammern sich an ein Stück Treibholz im Meer bis an das nächste, weil sie letztendlich keine Antwort mehr haben. Die Antwort der Klimakrise, dass das Problem der Welt sei, ist nur Treibholz. Denn das stimmt nicht. Es gibt genug Menschen, die haben damit gar nichts am Hut. Die haben gesagt: Leute, ich habe genug Probleme, ich kann nicht noch das Klima retten. Ich kann mich kaum retten. Wie soll ich das Klima auch noch retten? Und so gibt es viele andere Dinge. Was wir brauchen, ist Orientierung. Es gibt diesen Satz: wir schaffen das. Dieser Satz kann Mut machen in einer Situation, die schwierig ist, einen Menschen zu mobilisieren, die Kräfte, die er noch hat, zu erkennen und einzusetzen. Ihr versteht, was ich meine. Wenn jemand aufstehen kann, kann man ihm auch sagen, aufzustehen. Das gibt neuen Mut. Doch inzwischen, wir schaffen das, empfinde ich persönlich als eine Peitsche moderner Ideologen, Politiker und Ideologen, die uns von einer Sache zur anderen treiben, Kosten auferlegen und den Druck immer mehr vergrößern und meinen, hier müssen wir noch nachbessern und da noch müssen wir noch nachbessern. Wir schaffen das. Ich empfinde da viel moralische Überheblichkeit. Überzeugung von denen, die uns meinen, sagen zu müssen, wo es lang geht, abgesichert durch Experten und Wissenschaftler, wobei man die Wissenschaftler und Experten, die andere Meinung sind, ausblendet, und dann eben uns Kosten auferlegt, zu denen diese Leute selbst nicht bereit sind, sie zu zahlen. Dieses "wir schaffen das", die allgemeine Wirklichkeit spricht eine andere Sprache. Und auch auf das persönliche Leben angewendet, ich hatte schon gesagt, die vielen guten Vorsätze, die man schon begraben hat, kennt ihr das? Das ist, macht euch doch bewusst, nimm dir nicht zu viel vor. Lieber eine Sache und die tun, als 10 und nachher enttäuscht sein. Wir brauchen Orientierung, um den nächsten Schritt zu erkennen. Dazu aus Psalm 73, 2 Verse. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Da ist alles gesagt, der ganze Weg, mit dem Abschluss. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Erstaunlich, diese Aussage, was der Psalmist hier macht. Der hat ja auch ein normales Leben geführt. Und wenn man den Psalm liest, der war angegriffen, innerlich angegriffen, den hat es zerrissen, was er in seiner Zeit erlebt hat. Er sagt, ich bin schier verrückt geworden an dem, was ich gesehen habe. Ich habe es nicht mehr gerafft, bis ich in dein Haus ging, bis ich zu dir kam und du mir die Augen wieder geöffnet hast für die Wirklichkeit. Der schier zerbrochen ist am Leben und den Umständen. Und dann sagt er, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Bonhoeffer hat mal in einem Gedicht gesagt, das ist eins meiner Lieblingsgedichte, wer bin ich? Und er beschreibt die innere Zerrissenheit. Bin ich das, was andere sagen, oder bin ich das, was ich selbst nur fühle? Und er sagt, einsame Fragen treiben mit mir Spott. Wer bin ich? Dein bin ich, oh Gott. Dein bin ich. Das ist die Antwort. Paulus sagt auch, ich schaff das. Aber ganz anders. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Dieses, wir schaffen das, wir können das selbst, das war vor seiner Bekehrung. Nach seiner Bekehrung durch ihn, durch die Beziehung zu Jesus, und die suche ich. 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Paulus erlebte zuerst die eigene Gerechtigkeit und dachte, ich bin toll. Nachher wusste er, es ist alles nichts. Und dann erlebte er, wie Jesus ihn persönlich befähigt. Und diese Befähigung bestand dann auch darin, dass er arbeitete, dass er sich einsetzte für das Reich Gottes, für den Missionsbefehl. Die Ausdauer und die Bereitschaft, sich einzusetzen und auch Leid zu ertragen, Schwierigkeiten, kam nicht aus der eigenen Kraft, sondern aus der Beziehung zu Jesus. Wenn wir Paulus fragen können, was rätst du uns am Anfang von 2024, dann kann ich mir vorstellen, dass er folgende Worte sagen würde, kurz gesagt, Blick auf Jesus, schau auf Jesus, dass er sagen würde, nicht aus Philipper 3, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Ich bin gepackt. Ich bin beeindruckt. Er hat mich gezogen. Er ist mir begegnet. Ich kann es nicht mehr lassen. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist. 2023. 2022, 2021 und all die Erfahrungen, all die negativen Erfahrungen. Wie schwer ist das vergessen, oder? Oh, das hängt einem manchmal an wie Lasten. Ich vergesse, was hinter hinten ist. Das muss man üben. Und ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Ich lasse das mal weg hier, wer sich jetzt vollkommen fühlt, also ich in dem Sinne nicht, aber die Zielrichtung ist klar vorgegeben. Am Anfang dieses Jahres steht Jesus und sein Wort. Du kannst vielleicht sagen, ja, das weiß ich, brauchen wir keine Predigt überhalten. Doch, ich will's. Das ist mir so persönlich so wichtig geworden. Ich lese nochmal. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Jeder Mensch hat einen Anfang des Lebens. Die Eltern, der Geburtstag, der Geburtszeitpunkt, die Geburtsurkunde, all das gehört dazu. Das macht unsere Identität aus. Da kommen wir her und das wissen wir. Die Geburt und die Herkunftsfamilie und die Vergangenheit hat eine Bedeutung. Wir haben von unseren Eltern und Großeltern einiges mitbekommen, Gutes mitbekommen, sag ich mal. Und da sind unsere Wurzeln. Ein Baum braucht Wurzeln. Ich habe eine Radiosendung gehört, ich denke im Deutschlandfunk, oder war es NDR Info, über Menschen, die nicht wissen, wer ihre Eltern sind. Die gedacht haben, ich bin Kind, das sind meine Eltern, aber irgendwann, irgendwo hatten sie immer eine Ahnung, da stimmt was in meinem Leben nicht. Und es kam dann raus, dass das nicht die Eltern waren, sondern dass die Eltern sie adoptiert haben, als sie Babys waren. Es war eine sehr ergreifende Sendung. Und zu hören, wie diesen Menschen etwas fehlt und wie sie sich auf die Suche machen, wo sind meine Wurzeln, wo ist mein Ursprung, wo sind meine Eltern? Hätte ich nie gedacht. Ich dachte, wenn Kinder adoptiert werden, alles gut. Vater, Mutter, Papa, Mama, ist nicht. Wenn heute eine Frau lesbisch ist und in der Frau verheiratet und eine künstliche Befruchtung macht und ein Kind kriegt, es gibt jetzt wieder neue Gesetze für Mutterschaft und die andere Mutter, die auch dabei ist, zwei Mütter, es braucht immer einen Mann. Und ich frage mich jetzt schon, was wird aus diesen Kindern, die dann mal daraus erwachsen kriegen, die irgendwann, egal was ihnen da vorgeführt wird und erzählt wird, auch meine Ahnung und die Idee, wer war eigentlich der Vater? Wer war der Erzeuger? Wo kommt der Same her? Nur das wird ja verdeckt. Also diese Radiosendung über Kinder, die nicht wissen, wer ihre Eltern sind, hat mich hellhörig gemacht. Der Mensch kann ja viel basteln. Aber Gott hat so eingerichtet, Vater, Mutter, Kinder. Die Menschheit, die Gott, den Schöpfer, verloren hat, macht gigantische Anstrengungen, um den Ursprung des Lebens zu finden. Das wissen wir alle. Da werden Milliarden ausgegeben, ganze Heere, Tausende und Zehntausende von Wissenschaftlern forschen weltweit, wo kommt das Leben her? Sie sind dann auf die Evolution gekommen, auf das Zufallsprinzip und alles Mögliche. Warum? Es gibt keinen Gott und es darf keinen Gott geben. Ja, irgendwelche Götter mag noch sein. Jeder mag so glauben, was er will, aber letztendlich, da war ein Urknall. Und dann hat sich das alles so entwickelt. Die Menschheit, unsere Menschheit, und das ist erschütternd, findet keine Antwort in ihrer Antwort. Keine Ruhe. Das sehen wir doch heute. Versteht es nicht. Selbstbestimmung, das moderne Wort. Selbstbestimmung ist Leben als Waisenkind. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist der schwerste Satz. Das ist der schwerste Satz. Mein Wille, sein Wille. Da knallt's. Da gibt's Konflikte. Gott sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Im Anfang das Wort, Gott und das Wort. Und er hat es in 7 Tagen gemacht. Und ich muss es nicht erklären, wie das in 7 Tagen funktioniert, das brauche ich gar nicht. Aber es reicht zu wissen, da gibt's, er ist da. So wie es reicht zu wissen, ich habe Mama und Papa. Fertig. Wie das gelaufen ist als Kind, verstehe ich auch nicht. Aber die sind da. Und das reicht. Was zerbricht man sich den Kopf, auch Christen, Theologen, um das zu erklären, der Gesellschaft anzupassen, passig zu machen, damit die Leute es auch noch annehmen, Warum kann man es nicht einfach annehmen? So war das. Gott hat es gemacht. Ich weiß, wie nennt man uns, wenn man sowas glaubt? Gibt es ein Fachwort? Auf jeden Fall, am Anfang des Jahres 24 steht Gott und das Hören auf sein Wort. Und darum geht es mir. Auf sein Wort. Ich erinnere mich an ein Erlebnis. Ich denke, es war in der ersten Januarwoche. Wir waren viel mit der Familie zusammen und es war wenig Zeit. Ich kam auch nicht so zum Bibellesen und ich hatte so den Wunsch, mal die Bibel zu lesen. Und ich habe dann mich abends hingesetzt und vielleicht eine Stunde sogar Bibel gelesen. Ich weiß es nicht, oder war es weniger. Ein langes Stück. Und ich dachte, nichts bleibt hängen. Ich lese und vergesse es wieder. Es ist alles weg. Eigentlich wünsche ich mir, dass das, was ich lese, auch irgendwo hängen bleibt und da was passiert. Es war nichts. Aber nach langer Zeit des Lesens spürte ich auf einmal, jetzt ist genug. Jetzt ist Zeit zum Beten. Es war, als wenn der Herr sagte, jetzt bist du dran. Jetzt rede du. Du hast lange zugehört. Jetzt darfst du reden. Es war hochinteressant und ich kam ins Gebet rein, ins persönliche Gebet, was sonst viel schwieriger ist. Ich finde Beten nicht immer leicht. Jesus will dir zuhören und hat dir was zu sagen. Und das hat eine wichtige Bedeutung. Das kann man schnell abtun, aber ich glaube, hat eine wichtige Bedeutung. Wenn du die Bibel liest, redet der Herr zu dir, denn es ist sein Wort. Das mag dir beim Lesen nicht bewusst sein und du denkst, da bleibt nichts hängen. Er redet doch. Ein tolles Beispiel, was ich mal gelesen habe. Ein Inder wollte mit einem Korb Wasser von einer Stelle zur anderen tragen. Das war eine Andacht. Kennt ihr das? Er kennt auch das Ende der Geschichte. Der hat kein Wasser dahin gekriegt, aber der Korb war sauber. Der Korb war sauber. Und das habe ich beim Bibellesen auch schon erlebt, wenn nichts hängen geblieben ist, aber da ist irgendwas gereinigt worden. Also das war klar zu spüren. Also selbst Bibellesen, wo nichts hängen bleibt, macht Sinn. Weil das Wort reinigt. Es ist ein Wasserbad. Und wenn dein Gehirn wie ein Korb ist und du kannst nichts behalten, so wird es doch was sauber. Wenn ich sage, am Anfang dieses neuen Jahres das Wort Gottes, dann nicht nur am Anfang des Jahres, sondern durch das ganze Jahr hindurch. Ich will einige Beispiele nehmen. Jesus sagt, ich bin bei euch am Sonntag von 10 bis 11, halb 12. Nein, ich bin bei euch alle Tage. Ich rede zu euch am Sonntag? Nein. Ich bin bei dir jeden Tag und ich habe jeden Tag dir etwas zu sagen. Jeden Tag ein Wort. Das Volk Israel bekam jeden Tag Manna. Das Manna vom alten Tag war nichts. War schlecht. Braucht Neues und bekam es auch. Die Könige Israels sollten eine Abschrift des Wortes bei sich haben und beständig darin lesen, um Orientierung zu haben und den Weg zu finden für sich und das Volk. Es ist interessant, darüber zu lesen. Die Gegenwart Gottes und sein Wort war in der Feuer- und Wolkensäule Tag und Nacht bei Israel. Gottes Gegenwart ist immer bei uns und mit uns. Wir verstehen es noch nicht, wir sehen es noch nicht, wir fühlen es nicht oder machen uns Gedanken oder denken, Gott ist weg oder meint Gott ist gut und haben allerlei. Da ist viel Nebel in unseren Gedanken, manchmal in unserem Leben. Viel Nebel. Zwei Männer gehen an der Nordsee durchs Watt im Nebel bei kommender Flut und sehen nichts. Das ist wohl eine wahre Geschichte. Was haben sie gemacht? Sie sind stehen geblieben. Sie haben gehorcht. Gehorcht. Wo fließt das Wasser hin? Denn das Wasser fließt zum Deich. Sie haben gehorcht, das Wasser fließt dahin und sind sie weitergegangen. Nach einigen Metern sind sie wieder stehen geblieben, haben wieder gehorcht, wo fließt das Wasser hin? Und sind weiter in die Richtung gegangen, im Nebel, haben nichts gesehen, bis sie den rettenden Deich erreicht haben. Das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Das ist so schnell abgehakt. Ja, das Wort, da wissen wir als Christen, oh, gibt es nicht was anderes, Interessanteres oder so. Nein, das Wort brauchen wir. Wir brauchen das Wort mehr denn je. Ich meine das persönliche Wort, das allgemeine Wort. Wir brauchen die ganze Bibel. Nichts wegstreichen hier, das und das passt heute nicht mehr und das ist auch nicht mehr so. Und die Theologen sagen, das lasst die Theologen reden. Die haben schon viel geredet. Jesus hat auch nicht die Theologen gefragt. Hat angegriffen über ihre Lügen und ihr Zeugs, was sie verbreitet haben. Das, so steht's geschrieben, hat er gesagt. Er und sein Wort, das brauchen wir, Schwester, das brauchen wir. Hudson Taylor wurde gefragt, warum er der Bibel vertraut. Ja, hat er gesagt, wenn du oder wenn sie in die Eisenbahn steigen, dann kaufen sie ein Ticket, setzen sich rein, fahren in den Zug und kommen am Ziel an. Und wenn sie das Ticket gekauft haben, dann hinterfragen sie das nicht historisch kritisch und prüfen das, ob das überhaupt alles stimmt und fragen und denken nach, ob da am Ticket irgendwas falsch sein könnte. Hat noch nie jemand gemacht, oder? Sondern sie vertrauen und kommen gut an. Und das mache ich auch mit der Bibel. Fertig. So einfach ist das. Das Kostbarste in diesem Jahr ist das Wort Gottes. Ich sag nochmal, wir haben es so nötig in dieser Zeit der vielen und widersprechenden Worte und einer Entwicklung. Ich denke, ich kann es hier sagen, ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir mittel- oder langfristig auf den Dritten Weltkrieg zusteuern werden. Für mich ist das schon fest. Das mag nicht so schnell gehen, so wie der Erste und Zweite. Aber wir leben in schwierigen Zeiten. Ich habe meinem Sohn geschrieben, wenn ich vor einer Kastanie stehe und jemand erzähle, es ist aber eine Kirsche, dann hält er mich für verrückt. Aber wenn ein Mann mir sagt, er ist eine Frau oder umgekehrt, wie es im Bundestag ja gibt, brauche ich nur Sachen, Klamotten anziehen, dann soll ich das glauben. Das ist irre. Das ist, hier kann ich das ja sagen, aber ich weiß, draußen würden eigentlich, wenn es eine Diktatur wäre, wird man dafür ins Gefängnis gesteckt. So verrückt ist das schon. Also es ist eine Entwicklung. Für die Welt liegt dieses Jahr im Dunkeln. Die Klimaretter sagen natürlich nicht, nein, das stimmt nicht. Wir wollen das Klima retten und da ist die Lösung. Und die Nächsten sagen, wir wollen Russland besiegen. Da ist die Lösung. Und die einen wollen die Hamas und die Hamas wollen die Israelis besiegen. Und jeder hat so seine Lösung und bekämpft den anderen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Welt, die Ideologen, die Religion dieser Welt und auch Israel als Volk begreifen Jesus nicht oder noch nicht. Israel wird es erkennen eines Tages, die Welt auch, nach den Dingen, die in der Bibel vorausgesagt sind. Im Gegenteil, man versucht, diesen Jesus zu ergreifen und ihn loszuwerden, auszupusten, was Christen verfolgt werden. Es waren viele Jahre, hieß es immer von Open Doors, 200 Millionen Christen werden hart verfolgt. Jetzt sind es 360 Millionen und das nimmt zu. Darum diese Christenverfolgung. Deshalb auch dieser ungezügelte Hass gegen Israel. Das ist der tiefste Grund. Das sind keine politischen Probleme, weil Netanjahu das gemacht hat oder Gatz oder wie sie alle heißen oder die. Da ist der Grund. Die Muslimen, Jesus soll doch in einem bestimmten Tor in Jerusalem kommen. Das wollen die Muslimen unbedingt verhindern und glauben, dass sie das können. Man muss ja schmunzeln. Also das ist ja nicht zum Schmunzeln, das ist ja verrückt, was das bedeutet. Aber darum geht es. Es geht um Jerusalem. Ich lese Israel heute, die Nachrichten, und da gab es jetzt schon in der islamischen Welt einen Aufruf, nach Jerusalem zu ziehen und die Moschee zu befreien dort. Die Al-Aqsa-Moschee ist, glaube ich, auf dem Tempelberg. Wahnsinn. Darum geht es. Und dann lese ich das Wort Gottes, wo Gott sagt, ich mache Jerusalem zu einem Laststein für alle Völker. Und alle, die ihn wegheben wollen, werden sich wundtreiben. Ich kann relativ entspannt sagen, ihre Angst wird dir nicht gelingen. Und ihr alle auch, die das wollen. Wenn man dieses Wort nicht hat, kann man schon denken, irgendwann ist Israel ausradiert. Dieses kleine Fleckchen Land da, bei so einer Übermacht, was soll da werden? Aber Gott hat sein Volk bewahrt und wird es auch weiter bewahren. Und auch uns wird er bewahren. In dieser Zeit. Und er wird uns nicht nur bewahren, sondern auch befähigen, die Botschaft weiterzugeben. Und das will er. Es sollen Menschen gerettet werden. Angst und Sorge regieren die Völker vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Inflation, Kriegen, Kriegsherde. Die Waffen der Worte und die militärischen Waffen werden überall im Großen und Kleinen geschmiedet. Es könnte einem Angst und Bange werden. Dunkelheit liegt über den Völkern. Ich hatte ein Erlebnis in der Silvesternacht. Ich war in Köln bei unserem Sohn. Lydia konnte leider da nicht mit. Und dann nachts um 12 ging die Böllerei los. Böller und Knaller und Raketen. Und wir sind dann auch vor die Tür. Unser Enkel war mit, der Silas. Und der hatte auch einen Satz Raketen. Und der wollte natürlich auch, möchte die böllern so ein bisschen. Und während das da draußen blitzte und donnerte und krachte, stand unsere Tochter Vicky mit ihrer Kleintochter Joanna im Arm drin. Bei offener Tür. Man hat das alles richtig gehört. Und die kleine Joanna lag so im Arm ihrer Mutter, guckte fröhlich aus der Wäsche, friedlich, geschützt. Die Welt war einfach in Ordnung. Das kann donnern und Raketen blitzen und weiß ich was krachen. Sie fühlte sich, sie war einfach, das war ein Bild, das hat mich beeindruckt. Und plötzlich habe ich gedacht, ja, ein Stück empfinde ich das auch in den Armen Gottes. Noch nicht so vielleicht wie diese kleine, wie die kleine Joanna, aber deshalb am Anfang dieses Jahres Jesus und sein Wort. Er ist unser Halt. Wir wissen nicht, welche Entwicklung das macht. Ist auch gar nicht so wichtig. Ich sage nicht, dass das egal ist. Aber ich weiß, eins ist wichtig, die Botschaft weiterzugeben, das Evangelium weiterzugeben. Jesus und sein Wort. Ich dachte auch noch an das Bild oder an das Beispiel von dem Autofahrer, der immer auf seinen Navi guckt. Ein Autofahrer, so ein LKW-Fahrer, wie oft guckt er aufs Navi? Einmal am Anfang des Jahres? Jeden Tag. Permanent. Das ist für mich auch ein schönes Bild. Das Navi immer eingeschaltet, immer geladen, nachgeladen. Und so auch, das ist für uns auch ein Bild, so am Wort Gottes zu bleiben. Und ich muss sagen, in diesen ersten Tagen des neuen Jahres, ich erlebe bald jeden Tag, dass ein bestimmtes Wort mir groß wird, wo ich spüre, da spricht Jesus zu mir und ermutigt mich, aufzustehen, weiterzugehen, macht Mut. Ich möchte abschließen mit einem Text von Bonhoeffer aus dem Buch Bonhoeffer von Erich Metaxas. Kennt ihr das? Kennt das jemand? Das sind 600 Seiten. Es ist lohnenswert, das zu lesen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Buch lesen kann. Ich habe schon über die Hälfte gelesen. Erich Metaxas. Das ist ein amerikanischer Journalist, Schreiber. Sehr, sehr gut. Ich lese vor, was Dietrich Bonhoeffer zur Bibel und zum Bibellesen gesagt hat. An einen Freund, Bekannten, einen Studenten, das weiß ich nicht mehr, ich lese es vor. Ich will da zunächst ganz einfach bekennen, das sagte er in der Zeit des Dritten Reichs. Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist. Und dass wir nur anhaltend und etwas demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. Die Bibel kann man nicht einfach lesen wie andere Bücher. Man muss bereit sein, sie wirklich zu fragen. Nur so erschließt sie sich. Nur wenn wir die letzte Antwort von ihr erwarten, gibt sie sie uns. Das liegt eben daran, dass in der Bibel Gott zu uns redet. Und über Gott kann man eben nicht so einfach von sich aus nachdenken, sondern man muss ihn fragen. Man kann schon über Gott nachdenken, setze ich jetzt mal dazu, aber um dann zu wissen, muss man ihn schon fragen. Er muss sich einem zeigen. Wenn ich über einen Menschen was wissen will, muss ich ihn kennenlernen, mit ihm reden, sonst sind es Träume, Spekulationen. Nur wenn wir ihn suchen, antwortet er. Natürlich kann man die Bibel auch lesen wie jedes andere Buch, also unter dem Gesichtspunkt der Textkritik etc. Dagegen ist gar nichts zu sagen, nur dass das nicht der Gebrauch ist, der das Wesen der Bibel erschließt, sondern nur die Oberfläche. Das ist wie ein Ticket, ein Flugticket, ein Eisenbahnticket, das ich untersuche. Welches Papier ist da drin, welche Tinte ist da drin, das kann man alles machen. Ist okay, für einen Wissenschaftler, für die Industrie mag das gut sein. Aber für den Benutzer ist es blöd. Es bringt nichts. Ich muss es anwenden. Wie wir das Wort eines Menschen, den wir lieben, nicht erfassen, indem wir es zuerst zergliedern, sondern wie ein solches Wort einfach von uns hingenommen wird und wie es dann tagelang in uns nachklingt, einfach als das Wort dieses Menschen, den wir lieben, und wie sich uns in diesem Wort dann immer mehr, je mehr wir es im Herzen bewegen, wie Maria, derjenige erschließt, der es uns gesagt hat, so wollen wir mit der Bibel umgehen. Nur wenn wir es einmal wagen, uns so auf die Bibel einzulassen, als redete hier wirklich Gott zu uns, der uns liebt und uns mit unseren Fragen nicht allein lassen will, werden wir an der Bibel froh. Ich habe selbst erlebt, wenn ich mir das vor Augen führte und bewusst gemacht habe, dass ich jetzt die Bibel lese des Gottes, der mich liebt, der mir etwas geben will, habe ich immer einen Gewinn gehabt. Immer. Es ist wie bei einem Liebesbrief. Ich wüsste keinen Mann oder Frau, die einen Liebesbrief von ihrem Geliebten bekommen haben, die diesen Liebesbrief auf Grammatik und Wortwahl und Satzbau untersucht haben. Gibt's das? Vielleicht Germanisten, die kriegen das vielleicht noch hin. Sondern man liest es. Und selbst wenn da Fehler drin sind, ist das nicht so wichtig, denn da steht eine Person dahinter, die liebt. So sagt Bonhoeffer. Weiter: Bin ich es, der sagt, wo Gott sein soll, so werde ich dort immer einen Gott finden, der mir irgendwie entspricht, gefällig ist, der meinem Wesen zugehörig ist. Ist es aber Gott, der sagt, wo er sein will, dann wird das wohl ein Ort sein, der meinem Wesen zunächst gar nicht entsprechend ist, der mir gar nicht gefällig ist. Dieser Ort aber ist das Kreuz Jesu. Und wer ihn dort finden will, der muss mit unter dieses Kreuz, wie es die Bergpredigt fordert. Das entspricht unserer Natur gar nicht, sondern ist ihr völlig zuwider. Dies ist aber die Botschaft der Bibel, nicht nur im Neuen, sondern auch im Alten Testament. Und ich will dir nun auch noch ganz persönlich sagen, seit ich gelernt habe, die Bibel so zu lesen, wie eben beschrieben, und das ist noch gar nicht so lange her, wird sie mir täglich wunderbarer. Ich lese morgens und abends darin, oft auch noch über Tag, und jeden Tag nehme ich mir einen Text, den ich für die ganze Woche habe, vor und versuche, mich ganz in ihn zu versenken, um ihn wirklich zu hören. Ich weiß, dass ich ohne das nicht mehr richtig leben konnte. Ich bin davon überzeugt, dass der Ruf, die Bibel zu lesen, sich am Wort zu orientieren, viel wichtiger ist, als wir meinen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 31 und 32, wenn ihr an meinem Wort bleibt, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Ich darf, denke ich, sagen, auch im Hinblick auf diesen Text von Bonhoeffer, aber auch von dem, was Jesus vor allem sagt, dass Jesus meint alles damit in unserem Leben. Die persönlichen Fragen und auch die allgemeinen, da wo ich Antwort brauche auf gesellschaftliche Entwicklungen, die mich herausfordern, wo ich als Christ konfrontiert bin, auch gemeintlich. Wir brauchen sein Wort und das ist es, was er uns gibt, jeden Tag neu. Denkt an die beiden Männer im Nebel. Ich finde, die Welt ist im Nebel und das persönliche Leben ist auch manchmal im Nebel. Und die haben nur das gemacht, hören, auf das Wort hören, gehen. Immer Stück für Stück. Und irgendwann kommt dann der rettende Deich. Das Ziel ist erreicht. Oder der Weg ist gangbar. Es geht wieder auf gutem Gelände weiter, so will ich sagen. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, du kennst uns. Du kennst unser Leben, du kennst die Fragen unseres Lebens, du kennst dieses Jahr, du kennst unsere persönliche Situation und auch die gesellschaftliche Situation. Du hast uns deine Nähe zugesagt und auch dein kostbares Wort, Herr. Hilf uns zu hören, wie diese zwei Männer im Nebel. Herr, wenn ich an diese Geschichte denke, diese Männer haben nicht nur sich selbst gerettet, sondern wenn da andere auch im Nebel waren, dann haben die Männer durch ihr Verhalten Orientierung gegeben denen, die mit unterwegs waren. Und Herr, das willst du uns geben, persönlich Orientierung und auch Orientierung, die wir anderen weitergeben können. So wollen wir uns dir anbefehlen, Herr, und ich bitten, öffne du uns die Augen, das Herz und die Ohren für dein Wort, für das, was du uns zeigen willst und zu sagen hast, heute und auch in diesem weiteren Jahr. Danke, dass du mit uns bist und auch mit uns sein willst, Herr. Amen.